Herzlich willkommen beim DMW Podcast. Diese Woche Katastrophenmedizin. Wie werden Ärzte mit den Belastungen fertig? Wie gehen Ärzte mit Katastrophen um, die plötzlich und unvorhergesehen über sie hereinbrechen, etwa einem Massenanfall an Verletzten? Kann man lernen, solche Situationen zu meistern? Und wie kann man hinterher die teils grausamen Bilder bewältigen, ohne daran zu verzweifeln? Vor dem Hintergrund der Bombenanschläge beim Boston-Marathon erscheinen diese Fragen wieder sehr aktuell. Immer wieder gibt es unvorhersehbare Katastrophen mit Hunderten von Verletzten, beispielsweise der Terroranschlag beim Boston-Marathon im April dieses Jahres oder das Zugunglück von Eschede 1998. In diesem Fall kommt es nicht nur für die Opfer, sondern auch für die professionellen Helfer zu enormen Belastungen. Auch wenn die meisten Ärzte in ihrer Karriere wohl kaum mit etwas Vergleichbarem konfrontiert werden dürften, kann es dennoch vorkommen, dass man sich ohne Vorwarnung mitten in einer solchen Katastrophe wiederfindet. Sushrut Yanghi, Arzt am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston und Medizinjournalist, ist es beim Marathon so ergangen und er schildert seine Erlebnisse eindrücklich im New England Journal of Medicine. Yanghi hatte sich gemeldet, um verletzten oder erschöpften Läufern zu helfen. Im Sanitätszelt herrschte eine geschäftige und professionelle Atmosphäre. Immer wieder kamen Sportler, die an einem Flüssigkeitsmangel litten oder unterkühlt waren. Doch dann explodierte die erste Bombe und alles versank im Chaos. Auch einige Ärzte und Pflegekräfte wollten zunächst davonlaufen, doch der Ambulanzleiter wies das medizinische Personal an, bei den Patienten zu bleiben. Zu Beginn herrschte Ratlosigkeit. Ein ebenfalls in der Ambulanz arbeitender Hausarzt beispielsweise wusste im ersten Moment nicht, wo er mit der Versorgung beginnen und was er überhaupt tun sollte. Yanghi berichtet von den teilweise entsetzlich zugerichteten Verletzten, von viel Blut und zerfetzten Muskeln, von abgerissenen Extremitäten und dem Gefühl der Helfer, sich in einer surrealen Situation zu befinden, in der sie nur mechanisch reagierten, ohne zu überlegen oder nachzudenken. Tage nach den schrecklichen Ereignissen erzählten ihm beteiligte Kollegen, dass sie noch immer die grausamen Bilder im Kopf hätten und in der Nacht nicht schlafen könnten. Yanghi selbst versuchte, mit Suggestion die furchtbaren Erlebnisse zu bewältigen. Um den schrecklichen Gedanken zu begegnen, konzentrierte ich mich auf die Zeit vor dem Anschlag, als ich mit dem Fahrrad zum Gelände fuhr und mir die Straße mit Skateboardern, Läufern und Zuschauern teilte, die zeitig aufgestanden waren, um diesen herrlichen Frühlingsmorgen zu genießen. Ich versuche mich an dieses Gefühl von Frieden und Freiheit zu klammern in der Hoffnung, dass dies die schrecklichen Ereignisse, die folgten, mit der Zeit verdrängen wird, schreibt er.
Yanghi wurde völlig unvorhergesehen von der Katastrophe überrascht, doch es gibt auch Situationen, in denen man mit solchen Ereignissen rechnen muss. Oberstarzt Privatdozent Dr. Peter Zimmermann, leitender Arzt der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie am Bundeswehrkrankenhaus Berlin, kennt solche Momente aus eigener Erfahrung von Bundeswehreinsätzen im Kosovo und in Afghanistan und beschäftigt sich auch damit, Soldaten bei der Bewältigung solcher Erlebnisse zu helfen. Psychische Traumatisierungen spielen bei uns eine zunehmend große Rolle. Und zwar zum einen, wenn man miterlebt, wie einem Kameraden etwas Schreckliches zustößt, zum anderen aber auch, wenn man sich selbst verteidigen und auf Menschen schießen muss, berichtet Zimmermann. In Ausbildungsprogrammen versucht er, Soldaten auf diese Situationen vorzubereiten, doch solche Programme stecken derzeit noch in den Kinderschuhen. Es gibt deutlich mehr Literatur und Erfahrungen, wie man hinterher mit Traumatisierungen umgeht, aber nur relativ wenige Publikationen, was man vor solchen Belastungen tun kann, sagt er. Die Bundeswehr arbeitet auf diesem Gebiet mit verschiedenen Maßnahmen, beispielsweise Entspannungstrainings oder Schulungen zum Umgang mit Stress. Diese Ausbildung ist je nach Verantwortung der Betroffenen gestaffelt. Führungskräfte erhalten eine ausführliche Schulung, in der sie unter anderem lernen, wie sie bei ihren Mitarbeitern Symptome erkennen und damit umgehen können. Eine andere Gruppe von Soldaten, sogenannte Peers, bekommen eine noch intensivere Ausbildung, die unter anderem Rollenspiele beinhaltet, um betroffenen Kameraden eine Art psychologische Erste Hilfe leisten zu können. Da es unter den Bundeswehrsoldaten zunehmend psychische Erkrankungen gibt, das Konzept zur Vorbereitung auf traumatisierende Einsätze aber noch in den Anfängen steckt, versucht die Bundeswehr momentan, das gesamte System der Primär- und Sekundärprävention umzustellen. Hierbei sollen beispielsweise spezielle Screening-Instrumente zur Anwendung kommen, die über psychische Belastungen der Soldaten vor und nach einem Einsatz Auskunft geben. Es gibt mittlerweile aber auch die Möglichkeit, die Primärprävention in diesem Bereich systematisch anzugehen, wobei unter anderem ein spezielles Computerprogramm helfen soll, erklärt Zimmermann. Mithilfe dieses Programms mit dem Namen Charlie soll die Psyche vor dem Einsatz gezielt trainiert werden, um stärkeren Belastungen oder gar einer nachfolgenden psychischen Erkrankung vorzubeugen. Die Basis bilden hierbei drei Elemente. Mittels Psychoedukation soll die Psyche durch Sachinformationen auf die kommenden Ereignisse vorbereitet werden. Bei der Stressinokulation wird das momentane innere Stressniveau durch Fingersensoren auf einem Bildschirm angezeigt und der Teilnehmer kann im Rahmen von Simulationen direkt sehen, wie er auf Stress reagiert. Durch ein Entspannungstraining lernt er dann, seine Stressreaktion wieder abzubauen. Das dritte Element bilden schließlich Übungen zu sozialen Kompetenzen, die sich in mehreren Untersuchungen als einer der wichtigsten Prädiktoren erwiesen haben, ob jemand nach einer Belastung erkrankt oder nicht. Wenn man gute soziale Beziehungen hat, sei es auf der Ebene der Einheit, sei es auf der Ebene der Familie, sei es aber auch auf der Ebene der Bundeswehr und der Gesellschaft, ist die Chance sehr viel größer, dass jemand nach einer psychischen Belastung nicht erkrankt, berichtet Zimmermann.
Soziale Unterstützung ist nach seinen Worten aber kein Zufall, sondern trainierbar, sodass psychischen Erkrankungen auf diese Weise effektiv vorgebeugt werden kann. In einer eigenen randomisierten und kontrollierten Studie, die in Kürze publiziert werden soll, fanden Zimmermann und seine Mitarbeiter im Vergleich zu einer Standardintervention signifikant bessere Ergebnisse durch ein Training mit dem Computerprogramm. Wir werden damit in Zukunft wahrscheinlich ein Instrument an der Hand haben, um gezielt auf solche Belastungen vorzubereiten, glaubt Zimmermann. Doch wie sieht es im und nach dem Einsatz aus? Im Einsatz selbst treten Symptome psychischer Erkrankungen nur selten auf, weil die hohe soziale Kohäsion in einem solchen Einsatz meines Erachtens dazu führt, dass sich die Soldaten relativ stabil halten, berichtet der Bundeswehrarzt. Danach allerdings kommt es durchaus zu psychischen Erkrankungen, beispielsweise posttraumatischen Belastungsstörungen. Hiervon spricht man, wenn die Patienten drei Symptomkomplexe zeigen. Intrusion, also das Wiedererleben und Wiedererinnern traumatischer Ereignisse im Alltag, Übererregung und Rückzugsverhalten. Zusätzlich muss der Patient ein katastrophales Ereignis erlebt haben, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde, so die ICD-10. Außer diesen Belastungsstörungen lassen sich aber auch Angsterkrankungen häufiger beobachten, meist in Form von Agoraphobien oder depressive und somatoforme Störungen. Behandelt werden diese Krankheitsbilder bei der Bundeswehr meist an den psychotraumatologischen Zentren der Bundeswehrkrankenhäuser. Zur Anwendung kommen hier beispielsweise verhaltenstherapeutische Ansätze oder imaginative Verfahren. Außerdem stehen Begleittherapien wie Ressourcengruppen, Yoga, Akupunktur oder Bewegungstherapien zur Verfügung. Auch der Diplompädagoge Prof. Dr. Phil Harald Karutz vom Notfallpädagogischen Institut in Essen beschäftigt sich mit der Verarbeitung psychisch belastender Ereignisse und veranstaltet Kurse, in denen die Teilnehmer lernen, sich auf Groß- und Notfalleinsätze vorzubereiten. Zu seinen Kunden zählen Notärzte, aber auch Rettungsdienstmitarbeiter, Notfallseelsorger oder Feuerwehrleute. Auch wenn das jetzt banal klingen mag, aber am Anfang steht zunächst einmal eine solide und fachlich fundierte Ausbildung. Wer gut ausgebildet ist, fühlt sich in einer entsprechenden Situation einfach sicherer, weiß Karutz. Wichtig sei aber auch, dass die Rettungskräfte wissen, was sie dann im Ernstfall erwartet. Man muss letztlich einmal erfahren haben, was es bedeutet, wenn man plötzlich nicht mit einem, sondern im Extremfall mit 20, 50 oder gar 100 und mehr Verletzten konfrontiert ist, erklärt er. Anschließend müsse diese Erfahrung reflektiert und analysiert werden, wobei auch Lösungsansätze erarbeitet werden müssten.
Solche Strategien können ganz simpel sein, wie zum Beispiel die positive Selbstinstruktion, bei der man sich selbst anweist, Ruhe zu bewahren. Ebenso hilfreich ist es, sich innerlich vom Geschehen zu distanzieren, besonders emotionale Aspekte eines Unglücks bewusst auszublenden und sich auf den Behandlungsfall als solchen zu konzentrieren, um die eigene Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten und einen kühlen Kopf zu bewahren. Wenn man bestimmte Anblicke nicht unbedingt anschauen muss, sollten Rettungskräfte nach Möglichkeit auch einfach wegsehen. Ist auf den ersten Blick klar, dass ein Opfer nicht mehr leben kann, weil es derart extrem verletzt worden ist, sollte man sich zum Beispiel rasch einer neuen Aufgabe zuwenden. Auch wenn die wenigen Rettungskräfte einen solchen Katastrophenfall in ihrer Karriere erleben werden, kann man die dafür erforderlichen Abläufe dennoch trainieren. Man muss ein solches Szenario also nicht unbedingt am eigenen Leib in der Realität erlebt haben, um darauf vorbereitet zu sein und damit umgehen zu können. Karutz veranstaltet dazu in seinem Institut Übungen, bei denen bestimmte Szenarien wie ein Massenanfall von Verletzten, ein Terroranschlag oder eine Explosion von speziell ausgebildeten Darstellern simuliert werden. Diese werden dazu geschminkt und wissen vor allem, auf welche Weise sie bestimmte Krankheitsbilder oder Verletzungen darstellen müssen. Die Szenerie ist sehr realitätsnah. Die Darsteller wissen, wie Verletzte sich verhalten und schreien, weinen oder röcheln dann eben auch, erzählt der Diplompädagoge. Im Notfallpädagogischen Institut werden dazu an einem Tag in einem Industriegebiet mehrere Szenarien aufgebaut und nachgestellt. Um die psychische Belastung der Teilnehmer zu steigern, darf in den ersten Minuten nur ein einziges Rettungsfahrzeug an die Unglücksstelle fahren, sodass sich die Teilnehmer anfangs ganz bewusst in einer Überforderungssituation befinden. Eine solche Lage ist natürlich für kaum jemanden beherrschbar, aber es geht hierbei darum, zunächst einmal zu sichten, die Einsatzstelle abzusichern, Rettungskräfte nachzufordern und den weiteren Ablauf zu organisieren, erklärt Karutz. Von Rettungskräften, die an solchen Kursen teilgenommen haben und dann tatsächlich einmal mit einer vergleichbaren Situation konfrontiert waren, erhält Karutz häufig positive Rückmeldungen. Sie berichten mir immer wieder, dass sie das Gelernte beim Einsatz in einer Art Automatismus abspulen konnten, sagt er. Auf diese Weise gerüstet, lassen sich dann Katastropheneinsätze meistern und vor allem ein kühler Kopf bewahren. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Der Autor war Johannes Weiß aus Bad Kissingen. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.